herzlich willkommen zu Folge 17 von Radio OSM. Heute ohne Peter, damit wie immer mit mir, Andi, in München und...
mit mir in Frankfurt, mit dem Marc. Hallo.
Genau, und da wir zu zweit irgendwie auch keine Lust hatten, alles allein zu machen, haben wir uns Verstärkung dazu geholt. Hallo Michael.
Hallo allerseits.
Michael ist jetzt auch hier in München und also die erste Frage, die wir den Leuten ja immer stellen, ist, wie bist du denn zu OSM gekommen?
Ja, das Ganze ging 2006 los, als mich ein Bekannter von mir auf einem Stammtisch angesprochen hatte, also ein Stammtisch, der nichts mit OSM zu tun hat. Ja, dass da ein neues Projekt hat und so weiter. Ich habe damals was gesucht, wo ich mich ein bisschen im Open-Source-Umfeld engagieren kann. Und hatte Wikipedia da mir angeguckt gehabt, aber da war ich nicht ganz glücklich geworden, weil viele Artikel, wo ich hätte was beitragen können, die gab's schon, die waren besser als mein Wissen. Von dem her hatte ich mich damals ein bisschen frustriert abgewendet. Und dadurch bin ich eben auf OSM aufmerksam geworden. Wie gesagt, das war im Dezember 2006. Und ich habe dann ab Frühjahr 2007 angefangen, aktiv in OSM mitzuwirken. Und damals war die OSM-Welt noch ein bisschen andere. Wenn man sich eine Karte von Deutschland angeguckt hat, es gab schon einige Autobahnen und so weiter, aber es war alles noch extrem weiß. Und ich habe mir damals gesagt, in meinem Heimatort, so kann das nicht bleiben, dass der Heimatort da nicht da ist, eine weiße Fläche. Und habe dann gesagt, okay, das müssen wir mal machen. Obwohl ich damals gedacht habe, na, das kann nie was werden. Also wir wollen die ganze Welt kartografieren. Und es ist extrem viel weiße Fläche. Ist eigentlich undenkbar, dass man das schafft. Aber auf der anderen Seite war dann die Überlegung, naja, wenn jeder die Straße vor seiner Haustür macht, dann wird es was werden. Und wenn man jetzt sieht, wie weit das OSM gekommen ist in den doch einigen Jahren, aber trotzdem, es ist schon beeindruckend.
2007 war ja dann auch das Jahr, in dem man mit München angefangen hat, sozusagen auch, oder?
Genau. Also München war im Vergleich zu, also nur das dazu gesagt, ich komme ursprünglich aus dem Großraum Stuttgart. In München war die Entwicklung von OSM schon deutlich weiter fortgeschritten als wie gesagt, im Großraum Stuttgart oder sowas.
Ich glaube, da gab es 2006 oder so mal eine richtig große Map, also ganzen Grundstraßen halt mal alle gemacht wurden.
Also es gibt, ich weiß jetzt nicht, wo die sind, es gibt in Anführungszeichen altes Rendering, in so ein Movie, wo der Fortschritt von München zu sehen ist. Und da sieht man, dass München einfach zu einem extrem frühen Zeitpunkt schon zumindest innerhalb des mittleren Rings, wie er heißt, sehr gut fortgeschritten war.
Also neben Karlsruhe natürlich.
Das ist halt immer so. Genau. Ja, es gab in München ein paar sehr aktive Mapper, die auch sehr früh schon eine Mapping-Party organisiert haben.
Genau, aber auch wenn es jetzt so anfängt, das hier ist keine OSM-Talk-Folge, sondern eine reguläre Folge. Und deswegen gehen wir auch schon mal in die erste Sektion und das sind die News.
Richtig. Und zwar, wir waren am Wochenende vor 2 Wochen, der Andi, der Peter und ich, auf dem Podcaster-Workshop. Und da haben wir einiges erfahren. Wir hoffen auch, es wirkt sich demnächst aus. Und unter anderem, es hat vielleicht der ein oder andere schon gemerkt, wir haben ein neues Logo. Das war, würde ich sagen, Zufall. Ein Teilnehmer macht hauptberuflich Grafiker, macht Logo-Design, verschiedenste Grafiksachen. Und der hatte spontan angeboten, direkt am ersten Tag, wenn jemand ein neues Logo bräuchte, er könnte sich da mal ein paar Minuten Zeit nehmen. Und da habe ich ihn angesprochen und da haben wir direkt fix, also ich fand es eigentlich unglaublich, so ein paar Minuten Brainstorming gemacht. Ich habe ihm erzählt, so ein bisschen was Projekt und so, was man sich da vorstellen konnte. Ja, und am nächsten Tag kam er mit ein paar Entwürfe und seitdem haben wir jetzt ein neues Logo. Ihr habt es hoffentlich alle schon gesehen.
Ja, das ist dieses drei Notes, nee, eigentlich vier Notes, die jetzt mit jeweils miteinander verbunden sind und als Hintergrund dann das Relief, das wir bisher hatten sozusagen.
Ja, genau. Also das Relief haben wir behalten als Idee.
Ja.
Und die Idee war halt genau, wir haben so Notes und Ways, ne? Und diese Kreise sollen halt irgendwie die Community oder quasi den, bei uns im Mittelpunkt steht ja schon der Mapper, der soll das irgendwie so ein bisschen verdeutlichen. Aber das ist ja wie bei der Kunst, glaube ich, da kann man auch viel reininterpretieren. Ja, auf jeden Fall, das wollen wir auch zum Anlass nehmen, das neue Logo. Wir haben auch geplant, die Webseite abzudaten. Da wollte der Peter sich dran setzen. Da gibt es jetzt gerade noch ein paar technische Schwierigkeiten, aber ich denke, in den nächsten Wochen werdet ihr da auch etwas Neues sehen.
Ja, also wir planen da die Webseite sozusagen, bisher ist es ja ein WordPress für Blog und für Podcast und das werden dann zwei Seiten sein sozusagen, dass man auch die Logos getrennt setzen kann und sowas. Also es gibt nochmal ein eigenes Logo fürs Radio sozusagen, für den Podcast, der dann halt eine andere Farbe hat oder so.
Genau, und vor allem wollen wir unsere Software ein bisschen updaten. Das ist auf den alten Server gerade irgendwie nicht möglich. Durch so Beziehungen und Abhängigkeiten von anderer Software, die da gerade läuft. Und dann wollen wir auch gleichzeitig den neuen Podlove installieren, damit wir etwas fixer, glaube ich, die Folgen raushauen können. Naja, also da tut sich einiges. Wir sind auch selbst gespannt.
Und man hat dann auch mit dem Podlove-Zeug dann auch endlich mal einen gescheiten Player auf der Webseite und nicht nur dieses 10, 15 Pixel-Ding da unten.
Ja, ganz grausam.
Genau. Gut. Nächstes News-Thema?
Ja, dabei, der Peter, wir hatten ja unsere Hardware auch dabei. Am zweiten Tag war ja so Show Your Hardware. Und da hatten wir unser komplettes Setup dabei und
und die anderen auch. Also
die anderen auch, natürlich, so, genau. Wir konnten uns auch angucken.
So ein Kreis vorstellen, so ein Tischkreis. Und überall hat jeder seine Hardware aufgestellt und dann ging halt so von da nach da und nach da. Und der eine hat dann irgendwie drei Dinger dabei gehabt, alles schön im Koffer mit Ding. Und der andere dann irgendwie total das Ghetto-Ding mit ein iPad und dann halt Audio-Device, das man einen eigenen Akku braucht. Mhm. Aber hat halt sechs bis acht Kanäle unabhängig nebeneinander aufzählen können. Und ist sogar noch mobil. Und nicht nur portabel, sondern wirklich auch mobil. Aber naja, wir sind ja kein Podcasting-Podcast, sondern ein OpenStreamer-Podcast.
Genau.
Aber wir haben uns dann entschieden, dass wir jetzt auch mal einen mobilen Recorder brauchen.
Genau, also wir haben ja so eine mobile Lösung eigentlich.
Portabel?
Portabel, genau. Aber wir haben uns doch entschlossen, jetzt einen kleinen mobilen Recorder noch zu besorgen. Weil das Flatter-Geld reicht dafür. Danke nochmal herzlich für die ganzen Flatter-Klicks. Und davon wollen wir uns jetzt einen neuen mobilen Recorder kaufen. Ist gedacht vielleicht für weitere Talk-Folgen. Den können wir nämlich einfach ins Paket stecken und verschicken.
Gut, dann noch ein kurzer Einschub. Peter ist ja dieses Mal nicht dabei. Aber er hat eine Folge dafür abgeliefert, deswegen ist das hier jetzt auch die 17 und nicht die 16, wie eigentlich planmäßig. Und zwar hat er sich da mit zwei Geocachern und Seglern getroffen. Ich fand es mal einen ganz schönen Realitätsabgleich. Also waren halt im Prinzip zwei normale Nutzer, haben ein Garmin-Gerät, auf das sich die Karten geladen haben, aber zum Beispiel haben sie sich, also sie machen halt einmal Geocaching, zum anderen im Land, also sozusagen innerhalb vom Land, auf Flüssen und so weiter mit Kajak was, wo sie OSM auch einsetzen. Da geht das alles einigermaßen frei, aber wenn es halt darum geht, okay, wie passe ich mir die Karte an, dann ist das halt alles zu kompliziert, so in der Richtung. Und wie man sich selber Karten macht und so. Ja, also es gab ja dann auch, wurde ja auch nochmal der Extract-Feature, der Extract-Service von Wolfram erwähnt in der letzten Wochennotiz. Das kann man dafür natürlich einsetzen. Ansonsten, was sonst noch so drin?
Ja, wobei, ich habe jetzt auch gesehen, dass unter dem Blog zu der Folge, die Peter aufgenommen hat, ist sogar schon ein Kommentar gewesen, da geht es in Bezug auf OpenSeaMap und die
Nutzung. Genau, das war nämlich die andere Frage. Wie kriege ich jetzt diese OpenSeaMap-Karten auf mein Garmin-Device?
Ja.
Und da gibt es auch Leute, die OpenSeaMap-Karten für in das Garmin-Format rechnen. Und die kann man da auch runterladen. Aber es zeigt halt mal wieder, dass die Nutzer, die es eigentlich benutzen könnten, sozusagen, und die es auch wollen, dass da die Einstiegshürden, um sowas zu machen, zu schwierig ist. Also auch die zwei Leute sind keine Mapper. So, sie ist nicht wirklich klar, wie das Zeug funktioniert und für sie ist das alles so kompliziert. Ja, man findet dann irgendwo jemand, der einem hilft und so, aber allein ist das anscheinend momentan recht schwierig, da reinzukommen.
Wobei der erwähnte BB-Bike Extract Service, der macht es ja eigentlich, also aus meiner Sicht, schon recht einfach.
Aber der war halt wohl auch wieder nicht bekannt.
Genau, also das ist halt, glaube ich, das Problem. Ich finde mit eigentlich einer der besten Datenbeschaffer. Und der ist aber noch sehr unbekannt.
Ja,
das wir also natürlich hiermit, wir werben dafür.
Ja, also das sind wöchentlich aktualisierte Daten beim Access Service. Das hat nur bedingt was mit BB Bike zu tun. Aber das ist halt der Wolfram, der diesen Service betreibt, beziehungsweise der bbbike.org macht, was ja im Prinzip diese bbbike, also fangen wir mal ganz vorne an. Es gibt diese Software bbbike, also 3B, inklusive das B von Bike, mit der man Fahrradrouten, also Bike-Routing machen kann. Das hat ein Berliner geschrieben, ist ein Kollege von Wolfram, das Name mir jetzt gerade entfallen ist, und der Kollege von Wolfram, der fährt wirklich so täglich, jährlich sehr viel Rad in Berlin. So, das heißt, er hat diese Seite, auf der er die Raddaten für Berlin anbietet mit seiner Software und die ist total aktuell. Aber eben nur für Berlin. Und da ist wirklich so, jedes Datenset ist von diesem einen Menschen gepflegt.
Genau, ist der Slaven-Rätsel.
Genau, Slaven, genau. So.
Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus.
Ja, das müsste passen. Also so hat es Wolfram auch immer ausgesprochen. Und dann hat sich halt Wolfram die Software hergenommen und sozusagen für einzelne Städte aus OSM die OSM-Daten in das Format gebracht, was BB Bike braucht. Und das ist jetzt eine Webseite mit einem, ja, also mir gefällt das User-Interface nicht wirklich, aber es gibt da sehr viele verschiedene Apps dafür. Also eine für Android, jetzt seit ein paar Wochen auch wieder eine neuere für iOS. Das ist dieses BeBuyBike, die aber dann immer nur sozusagen ein besseres Frontend, also ein besseres Benutzerinterface für diese eigentliche Webseite machen. Und weil er halt da auch mit Daten so rum zu tun hatte, Wolfram, hat er eben diesen Extract-Service gebaut. Und der funktioniert halt so, dass man auf einer Karte auswählen kann, welchen Bereich man haben möchte. Das kann jetzt quadratisch sein. Das kann aber auch, man kann sich ja auch so richtige Inseln ausschneiden, die man so mit einzelnen Punkten abfährt, also so ein Polygon im Prinzip dann macht. Und dann generiert der für den Bereich eben einen Extract.
Genau, also gerade diese Polygone, wenn ich da kurz mal rein darf, ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel eine Radtour macht entlang des Rheins oder so. Und da kann man wunderbar entlang des Rheins irgendwelche 5, 10 Kilometer links und rechts entlang und kriegt ein sehr kleines Pfeil, kann sich das genau für seine Radtour nämlich zurechtschneiden.
Genau, und der kann das nicht nur Garmin, sondern der kann eigentlich, ich glaube, so gut wie alle Formate, die ich in dem Bereich jetzt gesehen habe. Also da ist das Format für OSM End dabei. Das ist diese Android-App, die weit verbreitet ist.
Genau,
da ist MapsForge dabei. Das ist diese andere, die Library, die anderen zwei bekannten, also Android-Apps verwenden.
Genau, Navid ist dabei.
Genau, das ist so ein Cross-Plattform-Ding, was eigentlich überall läuft, mehr oder weniger.
Genau.
Dann Garmin, noch ein zweiter Stil, ein Fahrradstil. Und sogar noch ein dritter Stil, Leischer, der sieht dann so mehr Richtung USM-Farben aus.
Wenn das ist das diese Freizeitkarte.
Ah, aus okay.
Münster, glaube ich. Okay. So habe ich es, ja.
Und er hat da auch, also man kann, ich kann auch diese Hilfeseite, die er dazu hat, sehr empfehlen. Da sieht man zum Beispiel auch mal die Größenvergleiche von den einzelnen Dateiformaten. Also dadurch, dass er halt viele solche Extracte in verschiedenen Formaten erstellt, hat er auch ein bisschen Daten.
Genau. Und zusätzlich hat er ja auch sogar ein Shapefile-Format, was er anbietet. Das sind für Leute, die das in ihrem GIS reinladen wollen, diese Kartografen, GIS-Profis, das bietet er auch an.
Ja, und natürlich die OSM-Formate auch. Also wenn man jetzt einen Custom-Extract braucht, im PBF oder im XML-Format, dann kann auch er das erzeugen, wenn er einem die Standard-Extracts von der Geofabrik nicht ausreichen.
Genau. Und der ganze Service ist kostenlos?
Genau, aber dann eben nur wöchentlich geupdatet, in Anführungsstrichen nur. Wer mehr möchte, da gibt es gerade irgendwie einen Beta-Dienst oder sowas in der Richtung.
Diesen Extract-Service bietet er kostenlos an. Er freut sich natürlich über jegliche Unterstützung. Also auf den Webseiten findet man entsprechend die Buttons. Und was er jetzt neu macht, noch im Test, ist ein Pro-Service. Und hast du den mal angeguckt, Andi?
Nee, ich bin leider nicht dazu gekommen.
Okay.
Aber ja, wer Interesse daran hat, Wolfram freut sich da über E-Mails. Wenn man unten auf der normalen Seite auf Pro klickt, kommt man direkt in die entsprechende Abschrift von der Hilfe, wo ein bisschen mehr dazu steht.
Genau. Also wir können nur werben. Ist ein super Service. Ich habe ihn heute wieder gebraucht. Hab mir mal irgendwelche Daten für Nordamerika zurechtgeschnitten. Und funktioniert wunderbar. Also man muss 15 Minuten warten, man bekommt eine E-Mail mit einem ZIP-File, das lädt man runter, entpackt, da ist eine Anleitung drin, was man machen muss, wunderbar.
Ja, ein weiteres Service, den es gibt, um sich Karten maßgeschneidert zusammen für sein Garmin zusammenzustricken, gibt es unter garmin.openstreetmap.nl, also von Lambertus ist der Typ, der das gebaut hat. Und man kann sich da das ganze System eben in Form von Kacheln zusammenstellen. Er hat vordefinierte Geschichten, dass man zum Beispiel sich Länder aussuchen kann, Deutschland oder sowas, das ist dann schon vordefiniert auf einen Klick. Und das System ist ähnlich.
Man kann sich zum einen vorausgewählte Dinge runterladen, die gehen direkt.
Das weiß ich jetzt gerade nicht mal. Da bin ich jetzt gerade überfragt, weil ich die normalerweise selber noch ein bisschen zuschneide.
Das geht dann auch online im
Webinterface? Es ist ein Webinterface. Man kann das da entsprechend einstellen. Das sind halt entsprechend Kacheln. In europäischen Ländern sind die Kacheln viel kleiner. Das sind halt irgendwie Datenmengen basiert, die Kachelgrößen. Und man klickt sich da die Kacheln zusammen, die man haben möchte.
Das heißt, das wird wahrscheinlich einfach schon vorverarbeitet irgendwo da liegen.
Genau, und er baut die dann irgendwie nachher noch zusammen. Und das Ganze auch eben entsprechend E-Mail-basiert. Man hinterlegt eine E-Mail-Adresse oder man gibt ihm eine E-Mail-Adresse und man kriegt dann eben ein paar Minuten später eine Auftragsbestätigung sozusagen. Und da ist dann auch eine ID drin oder ein Link, unter dem man den Fortschrittsstatus sehen kann. Und je nach Last, ein paar Minuten oder kann auch mal eine Stunde dauern, wenn sehr viel Last auf dem System ist, kriegt man dann so ein maßgeschneidertes Image-File von Garmin. Er bietet aber nicht nur ein Image-File an, das ist, glaube sogar ein, wie heißt es, für die PC-Software kriegt man auch...
MapSwatch? Nee. Ich weiß, was du meinst.
Die Garmin-basierte Software.
Basecamp?
Basecamp, danke. Für Basecamp zum Beispiel kriegt man die entsprechende Datei meines Wissens auch mit. Und ich habe das schon mehrfach benutzt, um zum Beispiel, wenn ich in die Kanaren fliege oder sowas in Urlaub, mir die Flugroute plus die Inseln eben entsprechend zusammenzuklicken.
Die Flugroute.
Genau, dass man im Flug genau weiß, also nicht selber fliegen, aber im Flieger dann nebenher mitsehen, wo man lang fliegt. Und das tut eigentlich sehr gut.
Ja. Kurze Zwischenfrage, funktioniert das Garmin im Flieger?
Ja.
Ah. Wie weit ist man da am Fenster oder wie muss man da sein?
Ja. Also es hängt.
Da muss man beim Kopf beim Piloten sitzen.
Nein. es funktioniert im Flieger, aber es ist unterschiedlich. Ich glaube, dass die Flieger teilweise, also je nach Hersteller, ob das jetzt eine Boeing ist oder ein Airbus oder sonst irgendwas.
Ob es Alu oder Glasfaser, wobei
ja,
ich glaube,
genau. Es ist halt ja alles vor allem Alu.
Ja.
Die neuen mit Glasfaser oder Kohlefaser sind sicher besser.
Für den GPS-Empfang.
Ja, genau. Ja, es tut erstaunlich gut und das Lustige manchmal ist sogar, am Boden ist schlechter, als wenn man nachher in der Luft ist. Und es tut relativ gut. Man sollte aber am Fenster sein. Zumindest mit meinem Garmin, den ich da verwende.
Was hast du für ein Garmin?
Das ist ein Vista. Okay. Ein HCX Vista. Ja. Vielleicht teilweise neuere Chipsätze, die vielleicht ein bisschen bessere Empfindlichkeit haben. Vielleicht geht's da besser oder sonst irgendwas. Ja. Aber ich habe das früher auch schon mit so GPS-Lockern gemacht. Also nur Locker. Ja. Funktioniert eigentlich auch.
Mhm. Ja, in Zügen, ich weiß nicht, ob ich es mal erwähnt habe, aber dann am besten ja gerade bei so ICEs und so weiter, da halt einmal einen Türfalz in die Nähe legen. Da ist es besser als, also da hat man halt Empfang im Gegensatz zu den Fenstern, die da halt total verglast sind, oder bleiben, keine Ahnung, wie
die Die sind bedampft mit irgendwas, glaube ich.
Ja, irgendwie Metallzeug.
Das oder ist so. Eine Infrarot-Schutzbedampfung, was die Züge drauf haben.
Damit es nicht so heiß
wird, wenn die Sonne drauf fällt. Nicht so heiß wird. In Kfz ist dasselbe manchmal vorhanden und die machen eine gewaltige Dämpfung, in Anführungszeichen, auch für die GPS-Frequenzen. Als Tipp kann man vielleicht geben, zuerst den GPS außen einschalten und auf den Lock warten und dann erst reingehen. Wenn die GPS-Devices einen Lock haben, dann sind sie meistens deutlich
störungsunempfindlicher.
Ja, unempfindlicher gegenüber schlechtem Empfang und so weiter. Sie liefern dann vielleicht kein so präzises Signal, aber sie haben immerhin einen ganz brauchbaren Lock immer noch.
Ja. Gut, das wäre unser Abschweifer Richtung Extract-Services und Karten für Garmin-Dinger gewesen. Was rund um die All-in-One-Karte momentan los ist, weiß nicht zufälligerweise jemand von euch, oder?
Ich habe so quer durch die Tür und Angel irgendwas mal auf der talk.de gehört, gelesen, aber es war irgendwie nicht wirklich erquickend.
Ich schau mal, wenn ich jetzt beim Hacking-Wochenende bin, ob ich da vielleicht ein paar mehr Infos bekomme. Ja. Aber ja.
Das sieht ziemlich im Moment ziemlich gelockt aus. Also das Thema war, dass das früher gemacht wurde von einem Studenten, der hat dann eine Zeit lang irgendwie keine Zeit gehabt, sich darum mehr zu kümmern, weil er mit...
Das lief ja teilweise auch irgendwie auf den Dev-Servern von OpenStreetMap.de, soweit ich das verstanden
habe. Genau, also wie gesagt, ursprünglich lief es, oder es wurde durch einen Studenten betreut, der hatte keine Zeit gehabt, dann gab es Probleme mit, was weiß ich was, auf dem Dev-Server, dass irgendwas nicht mehr gelaufen ist durch irgendwelche Umstellungen, und so ist das Ganze dann ins Trudeln gekommen. Dann hat sich eigentlich eine Truppe gefunden gehabt vor einem Jahr oder so, was die das Ganze wieder ins Laufen bringen wollte. Aber wie das jetzt genau vorwärts gegangen ist und ich meinte, es hätte da mal einen Workshop gegeben im Linux Hotel in Essen.
Ja, den hat doch Marc, hast du da nicht irgendwie mit organisiert?
Ja, genau, aber wobei da ging es jetzt speziell nicht darum, sondern der Wolfgang war zum Beispiel auch da, Herr Wolfram. Da ging es mehr allgemein, wie wir vielleicht auf openstreetmap.de so einen vereinfachten Extract-Service anbieten können.
Okay.
Also da habe ich auch nichts gehört, welcher Zustand jetzt gerade das ist. Ja.
Gut. Dann nächstes Thema, würde ich sagen, machen wir was Lokales. Also auch ein Grund, warum wir dich sozusagen eingeladen haben. Und zwar bist du ja einer von den zwei Leuten, die bei uns jetzt den Kontakt zum in München, den Kontakt zum Vermessungsamt, also zum städtischen Vermessungsamt, aufrechterhalten, sozusagen.
Ja. Genau. Das Vielleicht ein Wort zur Historie, wie das Ganze entstanden ist. Losgegangen ist auf der Intergeo Ende 2012. Die Intergeo ist die größte geodätische Messe, sagen wir mal so, oder die Messe für
Geoinformationssysteme.
Ja, und Geoinformationssysteme und Profis. Das sind auch die
in ganzen Deutschland.
In Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob es nicht sogar teilweise weltweit eine der größten ist.
Mit. Okay.
Da gab es eben, oder anders gesprochen, es gibt dort immer eine Fläche auf der Intergeo typischerweise, wo sich Open Source und freie Projekte entsprechend präsentieren. Da ist die Vosges mit dabei und entsprechend auch Leute aus dem OpenStreetMap-Umfeld. Und die Leute, die dort waren, sind eben entsprechend angesprochen worden vom Vermessungsamt in München. Ja, es hat dann ein bisschen gedauert infolge von Abwesenheiten von Personen, die in Urlaub waren und Weihnachten und so weiter und so fort, hat es ein bisschen hingezogen, bis wir den Kontakt etabliert haben. Und Rolf und ich haben uns dann vor 2-3 Monaten, sag ich mal, dort mal getroffen mit zwei Mitarbeitern vom Vermessungsamt der Stadt, die das Thema dort jetzt betreuen.
Genau, und es gab ja diesen Stadtratsbeschluss, den wir haben ja auch im Podcast schon mal darüber erzählt. In dem war ja die Rede davon, dass man zum mehrere Dinge bekommt. Also zum einen hieß es, dass man Hausnummern in einem gewissen Bereich bekommt, wo wir noch keine haben. Was ist da zu dem Thema rausgekommen?
Ja, also es gab, sagen wir es mal so, den Stadtratbeschluss, wie war das so schön formuliert, dass die Stadt München OpenStreetMap beitritt. Der wurde dann irgendwie nochmal ein bisschen korrigiert oder sonst irgendwas.
Also es ist wohl, soweit ich das verstanden habe, also zum Beispiel wollten sie Daten freigeben, an dem sie gar keine Rechte hatten, so in der Richtung.
Genau. Es hat sich dann, wie Andi gerade gesagt hat, herausgestellt, dass oder es wurde darüber diskutiert, dass wir die Hausnummern der Stadt München kriegen. Dabei hat sich herausgestellt, die Hausnummerndaten oder die Geodaten, die das Vermessungsamt in München hat, stammen nur zum Teil von der Stadt selber. Teilweise stammt sie auch aus anderen Quellen, die Daten nicht so ohne weiteres freigeben können und so weiter. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Daten so einfach in OpenStreetMap einzupflegen. Die Diskussion ist, oder wie wir jetzt, sag ich mal, im Rahmen des Gesprächs verblieben sind, ist, dass die Mitarbeiter des städtischen Vermessungsamtes dann entsprechend klären, dass wir zum Beispiel sowas wie die Straßenliste von München kriegen, eventuell mit den ganzen Hausnummern, die es gibt.
Ja, beziehungsweise die Straßenliste ist ja online. Sie haben sozusagen das explizite Nutzungsrecht dafür nochmal gegeben.
Genau. Sodass wir dann gegen die OpenStreetMap-Daten in Abgleich fahren können und damit sehr gut herausfinden können, welche Hausnummern das uns fehlen, zum Beispiel.
Ja, also da möchten wir ja auch auf diese Tools von den Menschen aus Augsburg setzen.
Ich weiß den Namen gerade nicht.
Ja. Er hat uns auch geschrieben,
genau.
Dass man explizit, dass man nochmal an seinen Service hinweist. Also sein Nick ist Okilimu, die Domain, auf der das ganze Zeug läuft, ist regio-osm.de und da kann man ihn einfach anschreiben, ihm eine Liste geben und er macht dann die entsprechende Auswertung immer für euch, ohne dass ihr da selber irgendwie das oft herumschlagen müsst. Und zum einen eben Straßenlisten, damit hat er angefangen, aber er hat jetzt durchaus auch, weil in Augsburg haben sie ja auch ähnliche Kontakte zum Vermessungsamt, und dass die da sozusagen das damit auch machen.
Ja.
Also auch Hausnummern dann jetzt
genau. Gleich
machen.
Also, wie gesagt, es, oder wie der Andi gerade schon angedeutet hat, es gibt schon in Augsburg seit längerer Zeit eine gewisse Kooperation zwischen dem Vermessungsamt und OpenStreetMap und ja, entsprechend ähnlich soll das hier in München quasi auch verlaufen.
Ja, also schauen wir einfach mal, wie es sich weiterentwickelt. Ich bin da relativ zuversichtlich, dass man da ein bisschen weiterkommt. Und ja, schauen wir mal. Ist halt schade, dass man jetzt für die Hausnummern keine Koordinaten bekommt, aber ja,
das ist halt das Problem. Ich sag mal, wenn man genau weiß, welche Hausnummern das fehlen, dann kann man sehr viel zum Teil aus Luftbildern ableiten. Und wenn's,
ja, aber es ist halt, muss halt immer noch mal vor Ort hingehen und
ja,
sicher gehen,
genau,
sozusagen.
Aber man tut sich leichter und weiß genau, das fehlt und kann das dann gezielt ansteuern und so weiter. Ich meine, das ist, man muss das auch sehen, es ist ein riesen Unterschied zwischen einem Community-Projekt wie OpenStreetMap und einer öffentlichen Verwaltung. Für die ist das auch ein schwieriger Prozess, ja, mit offenen Daten und so weiter umzugehen und so weiter. Und da muss man auch von OpenStreetMap mit einer gewissen Vorsicht, oder ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll, aber man darf da nicht unbedingt die Maßstäbe anlegen, mit denen wir normalerweise bei OpenStreet vorgehen oder sonst irgendwas. Da gibt es himmelweite Unterschiede und man muss da halt entsprechend aufpassen, dass man da nicht in irgendwelche Ressentiments oder sonst irgendwas reinläuft, unnötigerweise.
Ja, und vor allem halt diese Behörden, die bewegen sich halt erst nur langsam. Also genau. Klar, es gibt da jetzt einzelne Leute, die finden OpenStreetMap ganz cool und so, aber es dauert halt eine gewisse Zeit, bis die vermutlich dann auch den Rest ihrer Behörde von ja, OpenStreetMap überzeugt haben, sozusagen.
Genau, also die Ansprechpartner, die wir haben, sind sehr offen und sehr, sehr interessiert und auch sehr wohlgewollt. OpenStreetMap, wohlgesonnen, ja, gegenüber OpenStreetMap, ganz klar. Es gibt vielleicht auch andere Leute, die das vielleicht ein bisschen kritischer sehen und die sagen, ja, OpenStreetMap, was wollen die?
Naja,
wenn also, ich es überspitzt sage, was wollen die Amateure da?
Gerade, also du hast halt in diesen Behörden, gerade in diesem Geodatenbereich, oft auch das in den vergangenen Jahren immer sowas gehabt, dass die mehr Richtung Firma getrimmt wurden. Also wenn du dir zum Beispiel das Landesvermessungsamt hier in München anschaust, die auf ihren Veranstaltungen reden, die immer von Kunden und so weiter, was halt eigentlich nur die lokalen Vermessungsämter dann wieder sind.
Ja.
Und die denken dann halt auch mehr so als Firma. Und da ist dann halt OSM plötzlich Konkurrenz, das ihnen Kunden streitig macht. Also so einen gewissen Grad, klar nicht die Vermessungsämter, aber halt vielleicht andere Leute, die irgendwie Geodaten brauchen. Also je nachdem, wo du halt in diese Organisation reinschaust, bist du halt da Konkurrenz. So, und obwohl eigentlich am Ende ja dasselbe Ziel haben, gescheiterte Daten zu haben.
Genau, genau.
Naja. Du hattest auch noch von einer anderen Kleinigkeit berichtet. Und zwar ging es da darum, wann man denn jetzt den Namen an eine Straße hängt und wann nicht.
Ja, wir sind in dem Gespräch mit den Mitarbeitern vom städtischen Vermessungsamt darauf hingewiesen worden. Also es war ein interner Hinweis, den es von anderen Mitarbeitern gab, die sich eben aus OpenStreetMap angeschaut haben, dass Straßen auf Privatgrundstücke, also anders angefangen. Ich habe eine Dorfstraße, nenne ich sie jetzt mal. Von dieser Dorfstraße geht jetzt quasi eine Hofeinfahrt quasi ab. Da stehen auch möglicherweise mehrere Häuser an dieser Straße. Diese Straße ist aber ein Privatweg. Dann darf diese Straße laut den amtlichen Bestimmungen, in Anführungszeichen, keinen Namen haben. Also in der Karte. Also
dieser sozusagen der Zufahrtsweg von der Straße mit dem Namen Richtung diesem einen Haus, der hat dann keinen Namen.
Der hat dann keinen Namen. Das ist den Leuten sehr schnell aufgefallen gewesen, dass wir da überall Namen ranpappen, was sie nicht so optimal fanden, um es mal so zu sagen.
Wobei, das Problem verstehe ich jetzt nicht ganz. Also, das ist eine Straße, die da reinführt, die hat ja wahrscheinlich schon einen Namen. Die ist ja noch
öffentlich. Nee, das ist keine öffentliche Straße, sondern das ist ein Privatweg im
Endeffekt. Also, das heißt, an der öffentlichen Straße, in der Hauptstraße, geht ein Weg rein zum Bauernhof und der hat keinen Namen.
Genau. Also der Weg, das könnte sein, dass es einfach die Zufahrtsstraße zu deiner Garage ist.
Ja.
Oder es kann auch, was heutzutage öfters vorkommt, dass irgendwelche mehrere Häuser irgendwo nach hinten gebaut sind. Also war früher zum Beispiel ein großes Fabrikgebäude, das abgerissen wurde und da werden jetzt Häuser hingebaut. Und dass die Häuser quasi hinten auch eine Zufahrt haben, wird da quasi ein Privatweg gebaut.
Und also man hat dann im Prinzip so einen F mit ganz vielen Dingen nach rechts sozusagen. Und der Name gehört dann nur an das senkrechte stehende Ding vom F und nicht an das waagrechte Zeug.
Genau, sozusagen. Also die Hauptstraße, die öffentliche Straße hat einen Namen. Diese eigentlich Privatwege, die die einzelnen Häuser anfahren, sollen dann keinen Namen haben.
Ist das nicht ein bisschen realitätsfern? Weil der Postbote, der, also wenn die Straße Hauptstraße heißt, dann hat dieser Weg wahrscheinlich auch Hauptstraße und die haben auch eine Hausnummer. Nee, eigentlich
musst du halt dann wieder an das 17. Haus hinschreiben, das ist die Hauptstraße mit der Nummer sowieso und eben nicht an den Weg. Also es ist halt, sieht da auch nicht so schön aus, wenn du überall ständig denselben Namen stehen hast. Also
und
ich persönlich würde dann schon hergehen und sagen, okay, dann machen wir halt nur und gleich Yes an diese Straßen und nimmt den Straßennamen da raus. Aber naja, aber auf jeden Fall wissen wir sozusagen jetzt, was die...
Wobei jetzt nochmal aus der Realität gesprochen, also ich kenne das aus NRW nur... Oder vielleicht ist es auch nur in Dortmund so, wenn ein Bauträger ein größeres Projekt macht mit, sagen wir mal, 15 Häusern, dann gehört die Straße, wird von den Bauträgern oder jeweils auch gebaut und bezahlt und gemacht, aber muss dann später auf die Stadt überschrieben werden. Und dann ist es natürlich wieder eine städtische Straße und die hat ganz normal den Namen.
Aber dann ist es ja eine öffentliche Straße.
Genau. Und deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt so häufig wirklich vorkommt. Also ich habe mir sagen lassen, andere Gemeinden und Städte machen das genauso, dass die dann im Nachhinein wieder die Straße übertragen kriegen, weil sonst haben die nämlich wieder die Probleme, dass alle möglichen Probleme so. Also die haben gerne die Straßen im Besitz so.
Okay. Ja, also das ist, in München gibt es schon, sage ich mal, ein paar Fälle, wo die Zufahrten zu den einzelnen Häusern, wenn es Reihenhäuser sind oder sowas, wenn die eben nach hinten gelagert sind, nicht direkt an der Hauptstraße sind oder sowas, dann sind es durchaus Privatwege. Und die bleiben auch Privatwege.
Okay.
Gut. Und wenn wir gerade bei Benennungen von Straßen sind, ich habe da zum Beispiel in der Heimatgemeinde meiner Eltern gibt es halt auch viele Ortsteile. Und diese Ortsteile haben. Diese Ortsteile haben dann aber jeweils keine Straßennamen teilweise. Also der Hauptort hat Straßennamen, irgendein anderer Ort auch, irgendein anderer Ortsteil nicht, aber diese kleineren Ortsteile keine Straßennamen. Dafür hast du dann halt Hausnummer ausgeschildert und dann geht halt die Hausnummer bis 200 irgendwas. Und da persönlich frage ich mich mal, schreibt man da in so einem Fall an die Straße einen Namen, also als Namen den Ortsteilnamen oder nicht? Ich persönlich wäre der Meinung nicht und habe es deswegen nie getaggt, bis es irgendjemand anders getan hat und ich habe es auch nicht weggenommen, so in der Richtung.
Also ich habe schon Schilder an Häuser gesehen, wo der Ortsname eben mit draufsteht.
Genau, also das wird dann auch gemacht, aber es ist ja an sich... Ja, teilweise. Ja. Also da gibt's natürlich auch keine offiziellen Straßenschildern wie hier, soweit ich weiß. Sondern dann hat halt dann jeder seine eigene Hausnummer nach Belieben. Naja. Also wir wissen es nicht, was ihr Bescheid wisst, schreibt uns das mal in die Kommentare.
Ja, mir fällt in dem Zusammenhang auch gerade ein, es gab innerhalb der letzten 2-3 Wochen auf talk.de, glaube ich, die letzten 4 Wochen, eine Diskussion über Benennung von Straßen auf Privatgrundstücken. Ich habe die aber dummerweise noch nicht gelesen.
Ich bin damit. Also da kann man mehr erfahren, wolltest du sagen.
Ja, genau. Also wir verlinken das einfach und können dann das nächste Mal vielleicht, falls was Relevantes drin war, das auch berichten.
Okay, dann läuft ja gerade wieder die Spendenkampagne. Das ist die Kampagne 2013. die nach 2011 von der OpenStreetMap Foundation gestartet wurde. 2011 war ja für einen neuen Server, war das Spendenziel in Höhe von, weißt du das noch, Andi?
Nee, auswendig nicht.
Ach, ich weiß es jetzt auch nicht mehr genau.
Das war dann da, wo dann Google auch nochmal ein bisschen
Geld
zugetan hat.
Ja, auf jeden Fall, genau, es ist wieder vor einigen Tagen, Wochen eine neue Spendenkampagne gestartet worden. Das Ganze findet man unter donateopenstreetmap.org, Server 2013. Wir sind, dieses Jahr ist das Ziel $40,000. Und aktuell sind 32% gespendet worden. Die Frage kam jetzt öfters, die hatte ich wohl gelesen, weil das ist natürlich nicht in Deutschland, das ist die Foundation. Man kann zurzeit über diese Webseite nur per PayPal spenden. Wer kein Konto hat bei PayPal und das nicht möchte, aus verschiedensten Gründen, kann man irgendwie anders spenden. Und ich habe es schon auch im Forum geschrieben und in der Wochennotiz. Ja, es geht. Die Foskis hat sich wieder bereit erklärt, quasi als Mittelsmann aufzutreten. Auf den entsprechenden Seiten der Foskis kann man die Bankkonten nachschauen. Man kann auch dort mit PayPal bezahlen. Und dann wird das Geld gesammelt, übertragen. Ja, und aber insgesamt finde ich, ist das Ganze schleppend, ne?
Ja, das ist ja immer so, oder?
Ja, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob es das letztes Mal auch so war. Aber ich finde, wobei, was fehlt, ist diese Großspenden. Ich habe jetzt gesehen, eine Firma, Loki, hat sich mal bereit erklärt, $2,500 zu spenden. Ich finde, die anderen Firmen könnten das auch mal machen. Also gerade im OSM-Umfeld gibt es ja viele, die auch die Daten schön nutzen und immer sagen, sie würden super Kosten sparen dadurch. Da wäre jetzt mal die Gelegenheit, dem Projekt was wiederzugeben.
Ja, wobei da ist es immer das Problem, dass die das halt immer im Vorhinein wissen müssen und so. Und wahrscheinlich spenden die dann extra und nicht nur einfach so Dinge. Aber ja, kann man auf jeden Fall Werbung dafür machen.
Ja, ich meine, ich glaube, bei der Kampagne 2011 gab 5.000 Euro oder sowas, die Google allein gespendet hat, was schon einen gewaltigen Batzen.
Ja, und ich glaube, sie haben die Hälfte nochmal gespendet, also waren es wahrscheinlich so 10. Naja, wir sollen es auch nicht spekulieren.
Nee, aber es waren deutliche Summen und ja.
Du hast noch eine andere Ankündigung, Marc?
Welche genau meinst du?
Da steht irgendwas von Saturn EU 2014.
Ah, okay, ja, genau. Auf talk.de, ich glaube im Forum auch, hatte Frederik die Idee aufgebracht, dass die nächste State of the Map EU doch irgendwie in Deutschland organisiert werden könnte. Dieses Jahr existiert keine. Und vielleicht 2014 ist soweit hin noch, dass man da in der Planung mal anfangen könnte. Und im Grunde werden jetzt Leute gesucht, oder am besten wäre natürlich ein Stammtisch oder eine Community, die sich eh schon besser kennt und die sagt, wir würden das jetzt mal gerne organisieren. Und das war so ein Denkanstoß, den er mal gemacht hat. Leider, ich habe das schon wieder nicht gelesen, dass er sich irgendjemand gemeldet hat oder
ich habe es gelesen, den Eintrag von Fred. Ja, vielleicht nur als Hintergrundinformation für Leute, die talk.de nicht lesen. Die SOTM findet ja dieses Jahr in Birmingham in Europa statt. Deswegen ist es sehr wahrscheinlich, sagen wir mal so, dass die SOTM 2014 vielleicht in Afrika oder was weiß ich wo, Südamerika wäre mal ein Themenbereich, wo man noch nicht mit einer SOTM war, stattfinden wird. Auf jeden Fall sehr weit entfernt von Europa oder von Deutschland. Und für manch einen ist es eben ja nicht so mal holter die Polter aus der Privatkasse, kurz irgendwo um die Welt zu fliegen. Deswegen, es gab eben in Wien
vor 2 Jahren war das schon, ne? Gab, die ist dort im EU in Wien. Ich glaube schon 2 Jahre jetzt wieder her. Gab es eine wunderschöne Konferenz.
Also SOTTEM EU war das
dann? SOTTEM EU.
War das die erste SOTTEM EU
damals? Das war die erste SOTTEM EU.
Okay.
Die war, genau, das war 2 Jahre her. Das war, wo die State of the Map, die internationale OpenStreetMap-Konferenz, entsprechend in Denver war. Da hatte sich Wien beworben als möglicher Ausrichtungsort. Und die Entscheidung war damals, die Konferenz in Denver zu machen. Und die Leute des Organisationskomitee, das sich für Wien gefunden hatte, hat dann gesagt, okay, wir machen die Konferenz trotzdem, machen sie als SOTTEM EU. Und ja, persönliche Wertung, ich bin von dieser Konferenz immer noch bis heute begeistert. Das war eine der besten OpenStreetMap-Konferenzen, sowohl von den Vorträgen, die waren extrem interessant durch die Bank, was ich gehört habe.
Ja, das war ja auch die Variante, wo Roland mit seiner Overpass-API
genau.
Das erste Mal richtig bekannt wurde und wo
genau.
Gesagt wurde, ja, hey, das fehlt noch und so weiter und dann genau. Wird das wahrscheinlich ganz viele benutzen und das ist natürlich dann auch eingetreten.
Genau. Und auch von der Organisation muss man die Leute echt nochmal loben. Also das ist, ja, die hängt für mich immer noch ein bisschen nach, die Konferenz, als sehr gut organisiert und sonst irgendwas. Ja, und
letztes Jahr war die SOTTEM dann ja in Tokio.
Die war in Tokio, genau. Es hatte sich niemand gefunden, hier eine SOTTEM zu organisieren oder sowas. Aber nein, ist dort im EU. Man könnte aber vielleicht dran denken, ist dort im EU wieder mal zu machen, wenn nächstes Jahr entsprechend die State of the Map entsprechend nicht in Europa ist und dann entsprechende Konferenz hier in Europa zu machen.
Hat Frederik in seiner Mail da konkret irgendwas dazu geschrieben, wo man da sich melden soll? Wahrscheinlich bei ihm oder wenn, na okay, es sollte jetzt nicht die Gruppe melden.
Ja, also das Thema ist einfach, wir haben in Deutschland, muss man ehrlich sagen, immer noch die größte Community und es ist eigentlich schade, dass wir als größte Community weltweit, muss man sagen, also Deutschland, ich gemeinde jetzt mal, genau, ich gemeinde jetzt mal Österreich und die Schweiz ein. Sorry für die zwei anderen Länder. Die
deutschsprachige
Community, dass wir es nicht schaffen, eine Konferenz selber auf die Beine zu stellen. Und ja. Aber du wolltest gerade was sagen, Marc.
Nee, ich sagte, wenn du die bevor du die eingemeindest, sag einfach Dach.
Okay.
Da gut. Hast du sie alle immer drin und
ich sage immer deutschsprachiger Raum, das ja, ist halt dann auch so. Immer noch.
Ja. Ja, also das war ja auch ein Hinweis. Seine Mail war auch mehr so, redet doch mal beim Stammtisch darüber, kann man sich das vorstellen, wer hat denn Lust? Ich glaube, der Andreas, der damals die in Wien gemacht hat, der würde auch bestimmt helfen und unterstützen.
Es gibt einige Leute, die da sicher bereit sind, entsprechend zu helfen. Ja, es gibt ja auch die Foskes, die wir vorher schon erwähnt haben, in Kürze in Rapperswil in der Schweiz. Auch da gibt's Leute mit Erfahrung, die bei einer SOTTEM EU entsprechend, denke ich mal, mithelfen würden. Das Thema ist einfach, es müssen sich ein paar Leute finden, die den Hut aufhaben und das mal ein bisschen treiben. Unterstützer, denke ich, hat's genügend. Man sollte halt möglichst Kontakt zu einer Hochschule oder sonst irgendwelchen Einrichtungen haben, weil ohne Unterstützung von einer Hochschule oder
so. Das ist einfach der günstigste Weg,
um genau.
an entsprechende Locations zu kommen.
Ist es extrem schwierig und extrem kostenaufwendig, sowas zu machen.
Ja, ansonsten. Ja. Gut, das soweit zu SOTTEM. Ja, also State of the Map. Um das Akronym nochmal aufzulösen. Ja, wir hatten das letzte Mal ja versprochen, dass wir dieses Mal uns mit GPS-Navis beschäftigen. Das müssen wir leider nochmal verschieben, weil zum einen haben wir selber nicht genügend getestet, zum anderen hatte Peter da schon einiges gemacht, aber da er nicht da ist, möchten wir ihn da jetzt auch nicht vorgreifen. Aber was ganz toll wäre, wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen, wo konkrete
konkrete Anwendung empfohlen wurde.
Genau, eine habe ich mir auch rausgesucht, die werde ich jetzt demnächst auch mal testen. Ich fahre jetzt für ein paar Tage in Nordamerika und da will ich mal gucken, habe mir mehrere Devices zurechtgelegt und dann will ich da auch mal ein bisschen testen.
Was da auch noch ganz toll wäre, wenn ihr konkret eine App nutzt, also dann meldet euch doch auch nochmal konkret bei uns. Wir würden dann mal wahrscheinlich so ein Google Spreadsheet oder sowas in der Richtung machen, wo wir es dann reinschreiben und wo wir dann ein bisschen auch gewisse Dinge abfragen. Und das ist halt einfach besser, wenn das jemand macht, der die App regelmäßig nutzt, das Ding ausfüllt, als wenn ich das jetzt als ich habe die App gerade mal eine halbe Stunde ausprobiert oder so und das dann ausfüllen muss. Und es ist im Wiki eben auch noch nicht alles komplett ausgefüllt. Und ja, ich denke, das würde so am besten funktionieren. So, dann, ich hätte noch so ein kleines Diskussionsthema dabei. Ja, naja, also das ist halt, es gibt ja so ein Getränk in gewissen Kreisen, oder, man muss eigentlich anders anfangen. Es gibt diese Clubmate von so einer Brauerei in Münchsteinach. Das ist im Prinzip Mate-Tee, der eben aber in normalen 0,5 Liter Flaschen wie Spezi oder Limo oder sonst irgendwas abgefüllt wird. Und das war in der Vergangenheit, oder es ist auch jetzt noch in gewissen Gegenden schwer zu bekommen. Und dann hat sich da halt mal ein paar Leute hingesetzt und so eine Karte gemacht, in der man dann einfach die Standorte, wo man Getränkehändler und so weiter, wo man das halt kaufen konnte, einträgt. Es gab da mehrere Ansätze, also ich persönlich habe, glaube ich, zuerst den auf OSM basierenden Ansatz gemacht. Da gab es halt so einen Tech Club Mate Yes, der inzwischen seit aber auch zu einem kompletten Schema für alles mögliche, für alle möglichen Getränke geworden ist. Aber es gab auch jemanden, der eine eigene Webseite dafür gemacht hat, namens matekarte.de. Und der verwendet inzwischen seit auch OSM-Karten als Hintergrundding. Aber die Datenquelle, die er hat, also das ist auch ein schönes Webformular. Also im Prinzip könnte man durchaus die Parallele zu Wheelmap da ziehen. Aber er spielt die Daten sozusagen nicht zurück. Und dann habe ich ihn mal auf Twitter gefragt, warum denn nicht? Und dann kam halt raus, ja, also zum einen kam für ihn von der OSM-Community zurück, dass die Daten nicht wirklich relevant sind. Also kann ich nicht verstehen. Wir haben doch keine Relevanzkriterien wie die deutsche Wikipedia.
Genau das habe ich auch gedacht, wie ich das gelesen hatte.
Ja, und ich verstehe auch nicht, warum er verständlicherweise in Klammern noch dazu schreibt, aber ja, und zum anderen ist wohl das Problem, dass das natürlich jetzt wieder Lizenzunterschiede sind. Also er hat seine Daten unter CC BY SA eingesammelt. Wir sind nicht mehr CC BY SA. Ja, und da halt auch wieder die Frage, warum ist es für solche Leute so schwierig, dann die Daten wieder zurückzuspielen? Also halt, warum wird das Ding kommuniziert, dass man sowas nicht haben möchte? Was ich nicht verstehen kann, vor allem weil es manche Leute auch schon taggen. Und ja, wie umgeht man solche Lizenzzeug? Aber
also auf einer Seite von wegen relevant oder nicht relevant, das Thema ist ein bisschen, wir geben Tankstellen ja auch an, welche Kraftstoffsorten das es da gibt. Von dem her, wenn man Getränkehandel angibt, ob es Mate gibt oder nicht Mate, könnte man das vergleichen.
Ja, er hat seine Karte da auch in der Zwischenzeit auch etwas weiter ausgebaut.
Es gibt nämlich nicht nur eine Sorte, ne?
Genau, es gibt nämlich inzwischen nachdem diese Clubmate aus dieser Brauerei aus Münchsteinach so erfolgreich war, gibt es auch plötzlich ganz viele andere Arten und Weisen. Also es gibt Leadmate, es gibt Flora Power und so. Und das kannst du halt da auch alles mit eintragen. Und natürlich gibt es auch schon wieder jemand, der sich für OSM da passende Tags ausgedacht hat, aber die sind halt kaum in Verwendung, weil es halt keinen schönen Editor dafür gibt. Und eigentlich ist das so eine Webseite gerade so ein schöner Editor.
Ja, ich glaube, ich habe auf dieser Webseite selber schon den Händler bei mir um die Ecke eingetragen, wo es Mate gibt. Ja. Und ich meinte, auf der wäre auch einzutragen, von wegen, ich war gerade dort und das gibt diesen Produkt.
Genau, das ist nämlich auch das Nächste, das geht ab und zu aus und so. Okay, aber na, sowas gehört natürlich in OSM wieder, naja, eigentlich nicht rein, nee. Aber...
Es, ja. Von wegen, es gibt es ja grundsätzlich, aber nicht einen aktuellen Füllstand sozusagen.
Ja, der aktuelle Füllstand wäre vielleicht gerade noch, also wenn, dann müsstest du Temporary No oder so, wenn es gerade keine gibt. Oder
okay, wenn es keine gibt, aber ob es jetzt sehr, viel, naja. Sehr viel gibt oder ob das Lager nur 3 Kisten sind oder sowas, also man kann da mit angeben, es gibt sehr viele und sehr wenig und wie, wo war es, ja. Zumindest ist Mate, egal von welcher Firma, sehr ja
ist
Computer und Hacker-affin, sag ich mal. Von dem her bei OSM sicher nicht völlig falsch aus meiner Sicht.
Muss ich halt den Kaffee dann nicht erst warm machen und aufbrühen oder so, sondern kann ihn halt einfach so.
Genau. Was naja. Meinst du dazu, Marc?
Also ich fand das damals auch sehr sinnvoll. Ich habe das auch mal getaggt. Inzwischen finde ich, gibt es so viele Händler. Ja.
In deiner Gegend, das ist halt.
Ja, oder man kennt die Händler und. Ja,
ja, aber wenn du neu bist, in Anführungszeichen, ne, dann kennst du die Händler nicht. Also,
ja, aber okay, ich sehe die Problematik mit dieser vielen Sorten, dann irgendwann hört es für mich dann auch auf. Also zu sagen, ja, ein Getränkehändler hat Mate, das finde ich jetzt gerade noch okay, dann. Wirklich die spezielle Sorte, dann hört es bei mir auf. Okay.
Gut, dann kommen wir zu den Hörerkommentaren. Ja, ich fange gleich mal an, einen einzuspielen. Und zwar ist das jetzt eine Antwort von Andreas, der aber erzählt es dann selbst.
Ja, hallo liebes Radio OSM-Team. Hier ist nochmal der Andreas. Ich wollte mich nochmal rückmelden und zwar, ich möchte mich bedanken für die Audioboo-Antwort von dem Matthias, den User Ausrufezeichen i Ausrufezeichen, der wohl auch beim Project of the Week damals mitgearbeitet hat und ich finde seine Antwort sehr plausibel. Ich glaube auch, dass das Project of the Week eigentlich so in der Form, wie es damals lief, a, ziemlich zeitaufwendig ist und b, vielleicht gar nicht mehr so sehr zieht, wie ich es vielleicht damals für mich selbst gesehen habe. Dafür habe ich was anderes gefunden im Netz und zwar vielleicht auch ganz interessant für euch und zwar die sogenannten Aktionen. Da gibt es auch eine Wiki-Seite, Aktionen. Dort stellen halt User so einzelne Aktionen vor, wo sie sagen, ja, hier, da müssen wir mal ran. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da mal ein bisschen zusammenarbeiten könnten. Ich sehe, es gibt 16 Aktionen zurzeit. Man kann da wohl seine eigene Aktion ins Netz stellen und hofft dann auf eine ganze Menge Mitarbeit von anderen Leuten, die Spaß haben, ja, sowas, so eine Langzeithausaufgabe, sage ich jetzt mal, mit zu editieren. Wäre vielleicht so ein Mini-Project of the Year, wo man sagt, ja, muss ich jetzt innerhalb von einer Woche nicht schaffen, aber wenn ich Zeit habe, ach ja, dann gucke ich mal rein, was ist denn sinnig, was kann denn gemacht werden und dann helfe ich dort mal mit. Cool wäre das natürlich, wenn man das so ein bisschen ja wie Map-Roulette ja spielerisch gestalten könnte. Aber ich glaube, das führt ein bisschen zu weit und da würde ich mich jetzt erstmal mit den Aktionen begnügen wollen. Ja, vielen Dank, wie gesagt, an Matthias für die Antwort. Danke und bis denne. Ciao.
Ja, ich denke, da müssen wir gar nicht allzu viel dazu sagen. Ich denke, ja, wir brauchen mehr Gamification in OSM. Also dieses, dass du halt irgendwie direkt Belohnungen und so weiter bekommst und es nicht immer erstmal nur auf Wiki-Seiten eingetragen werden muss mit diesem Standardsystem oder gibt es ja sowas? Also muss halt mal jemand machen. Es gibt ja schon ein bisschen so Ansätze. Also Cold war ja einer davon, haben wir auch schon mal berichtet. Wir suchen immer noch nach jemandem, der das tatsächlich nutzt und auch mal davon berichten kann, wie es so ankommt und so als reiner Nutzer. Und ja, es muss mehr in die Richtung gehen. Also ich finde, aber das geht halt auch nur, wenn du dich mal mit ein paar Entwicklern zusammensetzt und dann mal was reißt und als Einzelner kannst du da halt relativ wenig machen.
Bezüglich Cord, Ich glaube, ich habe letztens gelesen, der 1000. User hätte sich angemeldet. Und die haben schon ein wenig, die haben das jetzt wieder ausgebaut. Und auf der Foskis gibt es, glaube ich, die neue Version, wird da vorgestellt.
Also es ist ja auch an dem Lehrstuhl von dem, also an der konkreten Uni gemacht worden. Also in Rapperswil an der HSL wurde es ja entwickelt. Und hängt ja da auch an dem Lehrstuhl von dem vom Stefan Keller, heißt er, glaube ich. Ja,
aber du hast natürlich recht. Ich finde auch, da kann man mehr machen und das natürlich ausbauen.
Es müssen halt eigentlich auch die normalen Edits und so weiter müssen da mit rein. Es muss auch so Zeug gemacht werden mit, wo sich die Leute gegenseitig messen können, wer diese Woche am meisten Hausnummern angetragen hat. Und dann, dass du irgendwelche also so eine Leaderlisten, Leaderboards hast mit, wer hat dieses Monat am meisten eingetragen und so weiter. Dass du halt da so ein bisschen, ja, gegenseitige Ansporn oder so. Also das ganze Zeug, was in diesen Spielen alles mit reingekommen ist, Achievements, bla, fu, müsste eigentlich auch mit bei OSM in das System so nativ mit rein, aber naja, wenn man mal viel Zeit hat. Oder vielleicht findet sich mal ein paar Leute, die da Lust hätten mitzumachen.
Gut. Wenn ihr weiter Audioboos und Kommentare hinterlassen wollt, das ist ganz einfach. Ihr geht auf Audioboo FM, meldet euch da an, sprecht euren Kommentar und taggt das bitte dann mit Radio OSM und dann läuft bei uns das rein und wir können dann in den nächsten Folgen darauf antworten. Genauso wäre es natürlich schön, wenn ihr uns abonniert in iTunes. Da könnt ihr Radio OSM suchen, Abo-Button drücken. Und dann bekommt ihr immer die aktuelle Folge automatisch auf euer Device runtergeladen. Gut. Daneben hatten wir noch einige E-Mails, die wir bekommen hatten.
Zum einen schon angesprochen, diese Hausnummern-Sache. Das verlinken wir einfach mal. Also wenn ihr Hausnummern, oder fragt doch mal bei eurer Verwaltung, Gemeinde, Stadt an, nach einer Hausnummernliste. Und schickt sie dann ich kann den Namen leider nicht ausschließen, Okilimu, oder schreibt auf regio.osm.de, da steht auch seine Mailadresse, wo man sich da hinwenden kann, speziell dafür, dann macht er da die entsprechende Auswertung dafür.
Genau, und da ja auch bald Bundestagswahlen sind die Verwaltungen alle allmächtig dabei, Hausnummernlisten zu erstellen. Oder beziehungsweise Straßenlisten. Und das heißt, demnächst gibt es wieder aktuelle, frische Straßenlisten in jeder Gemeinde.
Ansonsten haben wir natürlich, wie schon gesagt, auch ganz viele Zuschriften bezüglich, also vergleichsweise viele Zuschriften bezüglich Handynavis bekommen, aber das machen wir dann alles, erwähnen wir dann alles nächstes Mal. Ja, und dann gab es noch eine Zuschrift, warum denn auf osm.org dieser Transit-Layer da ist und nicht eine normale ÖPNV-Karte oder die Public Punk, es gibt diese andere Karte ja auch noch, so warum da nochmal was Neues gemacht wurde. Wissen wir nicht. Ich frage mal nach am Wochenende. Vielleicht gibt es da noch mehr Infos dazu. Ja. Dann haben wir noch eine Korrektur für den Podcast sozusagen. Wir haben vorhin behauptet, am Anfang, dass die erste Mapping-Party in München im 2005 war. Nein.
2006.
Genau, Oktober 2006. Also, ja.
Aber die, auch recht früh.
Recht früh, ja.
Das ist trotzdem sehr früh.
Also, ja, wie gesagt, in Deutschland waren Karlsruhe und München die Städte, die relativ früh dran waren.
Wie gesagt, es gibt ein Video, irgendwo auf der Münchner Seite oder sowas, was linkt. Wir suchen das raus.
Und ich glaube, es war ein animiertes Gisch.
Ja, genau. Ja.
Gut. Haben wir sonst noch was?
Ne, wir können nur ankündigen, dass wir bald wieder senden mit Peter. Dann hoffentlich wieder mit ein bisschen stabileres Setup. Das ist uns nämlich dieses Mal quasi abgeraucht. Wir mussten in der Vorbereitung ein wenig improvisieren.
Sehr improvisieren.
Ja. Der Streamer war auch nicht so stabil. Da ist wohl Xenim ein bisschen durcheinander gekommen.
Ja, aber wir mussten zwischendrin mal neu starten.
Mehrfach, ja.
Dann haben wir noch Probleme mit einem Headset hier, seltsamerweise, das irgendwie verspätet einsetzt. Aber schauen wir mal, was Auphonic unser Post-Processing daraus macht. Genau. Gut, aber dann wären wir damit wirklich am Ende.
Oder hast du noch was, Marc?
Nee, ich hätte. Wir können ruhig Schluss machen.
Ja, dann machen wir Schluss. Dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, dann bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.
Auf Ciao. Wiedersehen. Tschüss.